Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Das Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, stammt aus dem Buch Ruth, dem ersten Kapitel. Ein Text, der erst vor kurzem einmal in diese Predigtordnung aufgenommen worden ist. Ein Text, den jeder irgendwie kennt und vielleicht doch nicht so genau kennt. Diese Lesung ist aus dem ersten Kapitel, die Verse 1 bis 19. Das wird also ein bisschen dauern. Ich frage nur, versteht mich jeder? Okay, gut. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Noomis Mann, starb. Und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Noomi sprach: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber ließ nicht von ihr. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete: Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Herr, wir bitten dich, dein guter Geist führe uns in alle Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist eine lange und ein wenig komplizierte Geschichte, die in diesem kleinen Buch entfaltet wird. Ein Buch mit 4 Kapiteln. Ein Buch, von dem durchaus gerätselt worden ist, warum es überhaupt in die Bibel geraten ist. Und für viele reduziert sich dieses Buch ja auf einen Vers, den wir gehört haben, weil dieser Vers so gerne für Hochzeiten verwendet wird. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen, und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Man unterschlägt natürlich dann geflissentlich, dass das jetzt gerade nicht auf Mann und Frau bezogen ist, sondern auf das Verhältnis von zwei Frauen zueinander. Es geht also in dieser Geschichte nicht einfach um eine Hochzeitsgeschichte, einen Hochzeitstext, es geht um mehr. Es geht einerseits um diese Beziehung zwischen diesen beiden Frauen, Naomi und Ruth, der Schwiegermutter und der Schwiegertochter. Und trotzdem geht es immer noch um mehr. Eigentlich ist es eine Geschichte, wenn man sie einmal genau betrachtet, die durchaus an Situationen erinnert, die es auch unter uns gibt. Nur fällt uns das oft nicht auf. Wir lesen darüber hinweg. Wir färben die Geschichte ein bisschen schöner, als sie nämlich ist. Eigentlich ist es eine prekäre Geschichte. Die Geschichte einer Gefährdung. Wir lesen sie nur vom Happy End her und merken nicht mehr, dass da einige Abzweigungen drinnen sind, die in eine Katastrophe hätten führen können. Lasst euch einmal mitnehmen zu einer kurzen Begegnung mit dieser Geschichte. Die Ausgangssituation dieser Geschichte ist wie eine aus unseren Tagen. Die wirtschaftliche Situation im Land ist schlecht. Die Bauern schlittern aufgrund der katastrophalen Erntesituation nach der Reihe in den Konkurs. Und damit ist ihre Existenzgrundlage gefährdet. Viel hat man ja auch vorher nicht gehabt, aber jetzt ist gar nichts mehr da. Keine Vorräte, keine Aussicht auf Ernte, keine Arbeit auf einem Markt, der überschwemmt ist von Arbeitslosen. In diesem Land gibt es keine Perspektive mehr. Und so packt ein Bauer namens Elimelech seine Familie zusammen und verlässt das Land. Wirtschaftsflüchtling nennen die Einwohner des Landes Moab ihn und sind gar nicht erfreut über die Schar der Ankömmlinge. So gut geht es uns auch nicht, dass sie uns die Arbeit wegnehmen können. Das sind noch die freundlicheren Worte, die sie zu hören bekommen. Aber der Mann bleibt mit seiner Familie. Welche Alternative hat er denn auch? Und er integriert sich. Zumindest kulturell, religiös bleibt er ganz offensichtlich ein Fremdling und ein Einwanderer. Seine Kinder heiraten einheimische Frauen und alles scheint zumindest halbwegs gut zu werden. Und damit muss man ja zufrieden sein. Für große Träume ist ja ohnehin kein Raum. Aber dann, nach Jahren stirbt Elimelech. Und noch einmal nach Jahren sterben auch die beiden Söhne. Und die Witwe Naomi steht auf einmal ohne alles da. Ihr soziales Sicherungssystem ist zusammengebrochen, denn dieses Sicherungssystem wird nicht vom Staat garantiert und auch nicht von der Stadt garantiert und nicht vom Dorf, sondern von der Familie. Ohne Familie keine Versorgung. Und sie ist für eine neue Heirat zu alt. Wer will denn in Moab eine alte Ausländerin? Sie hat keinen Boden mehr unter den Füßen. Was soll sie hier tun? Sie hat hier nichts mehr und sie ist und bleibt eine Fremde. Das kennen wir ja. Sie nimmt das Risiko auf sich, noch einmal aufzubrechen. Nach Hause diesmal. Aber, ihr Lieben, was heißt zu Hause, wenn du lange weg gewesen bist und eigentlich nichts mehr hast, wohin du zurückkehren kannst? Du wirst dich zwischen allen Sesseln finden. In dieser Situation bleibt eine der Schwiegertöchter bei ihr. Ruth ist ihr Name. Und ihre Handlung ist vielleicht sentimental, ganz stark von Gefühlen bestimmt, aber bei Lichte besehen ist diese Handlung dumm. Denn was für ihre Schwiegermutter immer noch irgendwie Heimat ist, das ist für Ruth schlicht und ergreifend Fremde, Ausland. Dort ist sie Ausländerin, ohne Schutz, ohne Rechte. Und das ist eine kritische Situation. In unserer Erzählung wird das auch nicht verschwiegen. Manchmal blitzt das so hervor. Unterschwellig wird sehr deutlich, wie es solchen Frauen ergehen kann. Als Bettlerin folgt sie den Erntearbeitern in gebührendem Abstand und sammelt auf, was liegen bleibt, die Reste. Und das bleibt nicht unbemerkt. Schon richten sich die Blicke auf sie. Die da ist alleine. Die da ist zu haben. Was tun in einer Notsituation, wenn dann einer kommt und sagt, na, wie wär's? Mit einer kleinen Gefälligkeit. Dafür gibt es dann auch was zu essen. Was tust du, wenn der Hunger da ist und du alleine bist und dieser Ausweg als der einzige erscheint? Dann verkaufst du dich heute an diesen und morgen an jenen, um zu überleben. Aber dann hast du das Stigma, den Makel. Eine Seuche ist das. Und du kommst nicht mehr heraus aus dem Kreislauf. Denn jetzt sehen sie, du bist leicht zu haben. Du kannst nicht wählerisch sein, weil du keine Wahl hast. Und was ist, wenn dann einer kommt und sagt, ich bitte dir Essen und Unterkunft, aber du wirst die bedienen, die ich dir schicke, der dir wegnimmt, was du damit verdienst und der dich dann hält wie eine Sklavin? Was, wenn er dich schlägt und dir deinen Pass wegnimmt? Wen kümmert es? Keiner kennt dich. Kein Hahn würde nach dir krähen. Die Leute würden die Schultern zucken und sagen selber Schuld. Die will das ja. Es gibt viele Frauen wie Ruth unter uns. Frauen, die hierher gekommen sind, weil sie keine Perspektive hatten. Frauen, die zu Hause in einer Notsituation waren und die sich auf den Weg machen, weil da von Möglichkeiten die Rede ist. Und die sich dann auf einmal ganz allein in Zwangslagen finden, ausgenutzt werden, in die Zwangsprostitution gezwungen, moderne Haushaltssklaven, Bettlerinnen auf der Straße. Ruth hat Glück. Denn da ist einer, der sagt seinen Knechten, Finger weg von dieser Frau, tastet sie nicht an. Kapitel 2, Vers 9. Das ist so ein kleiner Hinweis auf das, was alles passieren kann. Da ist ein Mensch, der genau hinschaut, der sich nicht denkt, schon wieder eine Bettlerin mehr, wohin soll das nur führen? Da ist einer, der nachfragt, wer bist du? Woher kommst du? Da ist einer, der Schutz gewährt. Einer, der nicht sagt, was kümmert es mich? Es gibt so viele von denen. Ein Mensch macht den Unterschied, der die Not nicht ausnutzt, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Ein Mensch macht den Unterschied, der einen anderen nicht zwingt, sich zu verkaufen, sondern der Schutz gewährt. Boas heißt der Mann. Und diese Geschichte von Ruth und Boas wird zu einem Teil der Heilsgeschichte des Gottesvolkes, des Alten und des Neuen Bundes. Was hier geschieht, durch die Entscheidung der Ruth, ihrer Schwiegermutter zu folgen, wegen ihr und mit ihr sich in die Fremde zu begeben. Und was hier geschieht, durch den Anstand des Boas, das wird zu einem Mosaikstein in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Sie selber wissen es nicht. Ihrem Tun eignet, trotzdem sie es nicht wissen und keiner um sie herum weiß, eine Bedeutung, die ihr Begreifen weit übersteigt. Wir haben keine Ahnung, wer diese Familiengeschichte weitererzählt hat, sodass sie viele, viele Jahre später von jemandem aufgezeichnet wurde, der damit einen Beitrag leisten wollte zur Geschichte und zur Herkunft des Königs David. Auf jeden Fall hat der auch keine Ahnung gehabt. Keine Ahnung davon, dass diese Geschichte Teil einer viel größeren Geschichte werden würde. Keine Ahnung davon gehabt, dass das Bethlehem von damals einmal der Mittelpunkt der Weltgeschichte werden würde. Wir wissen so wenig vom Gang der Geschichte. Wir wissen so wenig von dem, welchen Einfluss unsere Handlungen und unser Tun haben. Aber hier gilt, einmal wird der Vorhang ein klein wenig zur Seite gezogen. Ganz normale Menschen bekommen wir zu sehen, vor ganz normalen Lebensentscheidungen. Und bekommen eine kleine Ahnung davon, welche fernen Wirkungen aus solchem Tun entstehen können. Gott schreibt seine Geschichte mit unserem Leben und mit unseren Handlungen. Und diese Geschichte wird nicht nur wegen dem Happy End erzählt. Sie wird erzählt von Generation zu Generation und sie wird zum Teil der Heiligen Schrift, weil sie davon erzählt, wie im Volk Gottes mit der Not der Fremden umgegangen werden soll. Die Geschichte ist in einem gewissen Sinn dann auch eine Liebesgeschichte. Aber sie ist auch eine Geschichte für das Gottesgebot, wie sein Volk an denen handeln soll, die fremd sind und ohne Schutz sind und in Not sind. Und so ist sie und wird sie zu einer Geschichte, die durch die Zeiten spricht. Zu dem Volk Gottes, das heute gefordert ist. Gefordert ist, hinzuschauen, nachzufragen und zu schützen. Amen.